Heute sind wir beim Artikel 187. Heute sind wir beim Artikel 187 StPO, Form der Gutachten. Gregi, wie muss ein Gutachten grundsätzlich abgegeben werden?
Die sachverständige Person erstattet das Gutachten schriftlich.
Das ist Standardform, genau. Und sie muss sie unterschreiben. Es braucht kein Protokoll, keine Tonbandaufnahme, kein Mitschnitt von den Gesprächen, einfach einen schriftlichen Bericht.
Genau.
Was wir davon halten, haben wir schon diskutiert. In früheren Podcasts.
Was halten wir denn davon?
Dass Teilnahmerecht nicht gewährt werden und dass da kein Protokoll und kein Mitschnitt stattfindet, macht die Sache zu einer unglaublichen Blackbox. Das halten wir davon. Halten wir etwas anderes?
Ein weiterer kreisender Gedanke von uns, den wir uns nicht lösen können und ständig wieder darauf hinhacken. Genau.
Also, was muss in einem schriftlichen Gutachten drinstehen?
Also sicher noch wichtig ist, auch wie der Gesetzestext, dass wenn weitere Personen beteiligt sind an der Ausarbeitung, so sind die auch mit Namen und Funktion zu nennen.
Genau, und es sollte auch aus dem Gutachten ersichtlich sein, wer für was verantwortlich ist. Gut, was steht in einem schriftlichen Gutachten? Was hat da drin stehen?
Ja, also die sind ja immer ähnlich aufgebaut und das fängt oft an mit der Definition, was man für einen Gutachtensauftrag bekommen hat, Formalien, wie dass man auf Aussagefähigungsrecht hingewiesen hat, allfällige Entbindungserklärungen in den Akten sind, wenn man die zu explorierende Person gesehen hat, wie lange man sie gesehen hat. Und nachher kommt es eigentlich oft mit einer Zusammenfassung von zur Verfügung gestellten Akten, fängt es an. Das kann man über sehr viele Seiten, ist das einfach ein Nacherzählen von den Strafakten. Aber es ist eigentlich eine gute Kontrolle, auf welcher Basis, also wenn man es repetieren kann, man kontrollieren, sind alle wichtigen Aspekte erwähnt worden und das ist eine gute Kontrolle.
Eben, also das muss man sich so vorstellen, da kommt dann vielleicht der Titel Polizeirapporte und Berichte, dann steht, welche Berichte man, auf welche man sich bezieht und was man dort drin rausgelesen hat. Ein kleines Problem ist natürlich bei diesen Begutachtungen, dass Gutachter, Gutachterinnen selber den Beweiswert der Beweismittel selber nicht abschätzen können. Also es kann sein, dass man dann auf dem Polizeirapport abstellt, wobei der Beweiswert unter Umständen fraglich ist. Darum ist es auch so wichtig, dass man weiss, auf welcher Grundlage passiert die Begutachtung.
Genau, es ist eigentlich gerade fast schon ein Büchse von der Pandora, aber die öffnen wir doch später. Zuerst tun wir auch die Struktur von einem typischen Gutachten weiterverfolgen. Dann kommen die eigenen Untersuchungen. Das ist in der Regel die Exploration von der betroffenen Person, sei das durch Fremdauskunft, aber insbesondere eben auch das Gespräch mit der beschuldigten Person.
Ja, also da wird zuerst so meistens ein allgemeiner Eindruck geschildert, die aktuelle Situation, wo steckt die Person drin, dann Angaben zur Vorgeschichte, also die Familienanamnese, Sexualverhalten, beruflich-sozialer Werdegang, Konsum von Substanzen, Freizeitgestaltung, körperliche Erkrankungen, so Sachen. Und nachher geht es um die eigentliche Anlasstat.
Genau, und das ist oft so, dass man, wenn das Gutachten eintrifft, dass man zuerst sofort einmal zu dem Punkt springt, obwohl wir in einer früheren Folge besprochen haben, dass das nicht direkt als Beweis genommen werden darf. Für das Bauchgefühl, für das richterliche Bauchgefühl ist es eben doch wichtig. Und darum ist man immer leicht nervös und geht kurz nachschauen, was hat jetzt der Klient, die Klientin erzählt in unserer Abwesenheit über das Anlassdelikt.
Und was dann auch noch Teil ist von der eigenen Untersuchung, sind Zukunftsperspektiven vom Klienten und dann einmal noch Fremdauskünfte. Also wo man zum Beispiel telefonisch mit der Ehefrau telefoniert hat oder der Schwester oder wem auch immer. Auch strafprozessual sehr heikel, dass da der Gutachter, Gutachterin direkt kann da Auskünfte einholen. Auch da ohne jegliche Kontrolle.
Eben, das haben wir auch schon besprochen. Einfache Erhebungen dürfen selber machen. So einfache Erhebungen dürfen sogar machen, indem man eine Person polizeilich zuführt. Einfache Erhebungen braucht es keine polizeiliche Zuführung. Es ist ein bisschen diffus, die ganze Sache. Wie weit darf er da im stillen Kämmerlein Fremdauskünfte einholen? Und ja, dann muss er die Staatsanwaltschaft beantragen, hey, nimm nur den und den Beweis ab.
Es ist ein bisschen widersprüchlich in sich selbst. Wenn ein Gutachter findet, ich muss das noch, die Fremdauskunft einholen, wieso soll es denn nicht wesentlich sein, Gregi? Wieso soll denn das eine einfache Sache sein, wenn es braucht? Also je nachdem, wo es anführt, ist es dann sehr weitreichend.
Eben,
in der Konsequenz. Diffus. Gut, nachher kommt der Befund an sich.
Genau, da geht es dann an das Eingemachte und dort werden die ganzen tischpsychologischen Instrumente erwähnt, die ganzen Kristallkugeltechniken, wo man versucht, ins Hirn von der beschuldigten Person zu schauen und sich anmasst, fast schon in Zukunft zu schauen, wie gefährlich ist die Person und dann tatsächlich mit Prozent schafft, mit welcher Wahrscheinlichkeit was wieder passieren kann. Und das ist dann die Grundlage für unbeschränkte Freiheitsentzug, wo wir uns allenfalls in ein paar Jahrzehnten so schämen, wie wir uns betreffend für die Kinder geschämt haben.
Vielleicht noch zuerst bei der Befund kommt noch dazu ein körperlicher Untersuchungsbefund, ein psychopathologischer Befund, dann eben die Tests, die man da durchführt. Und da ist dann auch noch sehr wichtig, dass man diesen Tests so gut tönen, nicht einfach blind traut, das kriege ich jetzt gesagt, sondern dass man da Grundlagen einfordert, nicht nur die Auswertung vom Therapeut, vom Gutachter, und dann vor allem auch schaut, wie sehr ist das Evidenz basiert. Also was sind die Grundlagen und was können die Tests wirklich aussagen? Also da sträubt einem eigentlich die Haare, wenn man da mal tiefer reinschaut. Ich habe zum Beispiel auch bei Fotres extra mal einen Kurs gemacht, damit ich wirklich verstehe, wie das angewendet wird.
Wenn die Befunde da sind, kommt es dann zu der Beurteilung. Und insbesondere geht es dann dort um Schuldfähigkeit, ist sicher ganz wichtig, Deliktsmechanismus, Diagnose und
Risikoeinschätzung, Massnahmenindikation.
Genau, und das ist dann der relevante Teil. Und oft liest man eben nur das oder zuerst das und die Beantwortung von der Frage sofort. Das ist dann, so schließt es ab. Und am Schluss hat es einen Anhang mit allen Testungen in der Regel, um das nachvollziehen können. Aber das hast du in einer früheren Folge gesagt. Ich meine, so Gutachten sind in der Regel so zwischen 50 und 120 Seiten. Es lohnt sich schon, die von A bis Z zu lesen. Einerseits ist es sehr spannend, finde ich immer wieder spannend, die Lektüre. Und andererseits kann man sich immer noch ein laienhaftes Bild, aber wir haben ja doch gewisse Erfahrungen, kann man sich ein gutes Bild eigentlich wirklich nur machen, wenn man das Gesamte gelesen hat und nicht bruchstückhaft einfach aus den Empfehlungen anschauen. Gut, in dem Artikel 187 StPO steht ja eben grundsätzlich schriftlich erstatten. Es gibt aber durch die Möglichkeiten, dass man so ein Gutachten auch mündlich erstattet beziehungsweise schriftlich erstattet das Gutachten mündlich erläutert oder ergänzt. Das ist Absatz 2.
Also wenn ich Richterin, Richter wäre und müsste ein Urteil fällen, das sehr weitreichend ist, würde ich, glaube ich, jedes Mal mir den Gutachter kommen und mir das noch mündlich erklären. 2, 3 Detailfragen, die vielleicht unklar bleiben oder die nicht ganz klar sind. Es ist dann auch immer die Übersetzung von einer Sprache, gerade bei Risiko. Was meint er wirklich damit? Also ich finde das eigentlich eine riesige Chance, und dass man da auch im Austausch ist und man lernt ja immer auch etwas. Und dann hat man halt auch einen Eindruck von dieser Person, vom Gutachter. Ich meine, wer schon mal eine Therapie erlebt hat, weiß, wie sehr das zwischenmenschliche Rolle spielt. Und dann hat man immerhin auch dort einen kleinen Eindruck.
Ja, es könnte auch nutzen, der betroffenen Person, dass man eher versteht, wenn das Gericht zu einem gewissen Entscheid kommt, wenn man die Interaktion erlebt hat. Aber jetzt dazu sozusagen das Gegenargument ist, oder meine Frage dazu ist, tust du in dem Fall konsequent bei jedes Mal verlangen, dass der Gutachter von Schranken befragt wird, weil du das ja so eine gute Sache findest, ich das jetzt extra überspitzt zu sagen. Oder ist das etwas, was das Gericht von sich aus muss entscheiden, warum tust du als Verteidigung das nicht konsequent, ich mache das nicht, nicht konsequent beantragen? Wenn es eine gute Idee ist?
Also es bedingt natürlich eine krass gute Vorbereitung, es bedingt eine Weiterbildung in diesem Bereich. Ich kenne es einfach von der Militärjustiz, wo das einfach das unmittelbare Verfahren durchgeführt ist, und dann ist es immer so, dass die Gutachter gelöst werden, und ich habe dort einfach erlebt, dass du noch eine ganz andere Grundlage hast, zum Entscheiden. Schriftliche Sachen ist alles nonverbal draussen. Das tut einfach den Interpretationsspielraum weiten. Und darum würde ich aus dieser Erfahrung von der Militärjustiz, würde ich mir wünschen, man hört die Leute an.
Sorry, wenn ich jetzt nachhake.
Und
kannst
ich?
Du kannst auch rausstreichen. Aber in dem Fall tust du immer konsequent den Gutachter verlangen von Schranken.
Also was ich schon gemacht habe, dass man das im Rahmen von der Strafuntersuchung macht. Ich finde es auch, es ist ein Respektsfrage der beschuldigten Person gegenüber. Aber wir beide wissen es, kriege ein Beweisantrag von der Verteidigung wird höchstens zu 1% gut geheissen. Also es ist so quasi nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern es ist einfach so eigentlich vergebene Mühe, sich da irgendwie zu enervieren und darauf hinzuweisen. Ich finde das unglaublich schade, weil man sich dafür eine Chance vergibt.
Ich glaube, da hast du nicht recht, weil ein Gutachten wird verstanden von den allerhöchsten Gerichten, also von unseren Fremdenrichter in Straßburg, Irrtum vorbehalten, als ein Belastungszeugen. Und du kannst als beschuldigte Person durchsetzen, dass man diesen Belastungszeugen, dem Gutachter, kann Ergänzungsfragen stellen. Du kannst also jedes Mal, wenn du willst, eine Befragung vom Gutachter vor Schranken erzwingen. Ich möchte dich gar nicht da jetzt versuchen auszuspielen. Es ist ja bei mir auch so. Ich finde es eine grundsätzlich eine gute Idee. Es wäre wünschenswert, wenn oder aus unserer Wahrnehmung ins Gericht das Interesse hätte,
Gregor,
zu wenden. Aber wir machen es ja selber auch nicht.
Nein, Gregor. Du beantragst eine Befragung von einem Therapeut, von einem Gutachter. Es passiert nicht. Der Klient wird versorgt. Du kannst dann in 15 Jahren das in Straßburg rügen. Okay, das beeindruckt jetzt aber jeden im Schweizer Rechtsstaat und man tut es darum sofort, eher man kann konform die Leute befragen. Also das ist doch kein Argument. Da läuft der Rechtsstaat ins Leere, weil der Verlierer ist immer der Klient.
Also wir können jetzt endlich gern wieder mal ein bisschen streiten, aber ich glaube, du hast nicht recht. Ich glaube, wenn du den Antrag stellst, wird der Gutachter befragt. Punkt.
Okay. Challenges.
Challenges gesagt. Aber sagen wir, oder anders gefragt, falls es so wäre, wie ich sage, dass man, wenn man den Antrag stellt, wird er mit der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auch abgenommen. Mit dem neuen Setting, ab heute wirst du in dem Fall konsequenterweise jede sachverständige Person verlangen, dass sie vom Gericht befragt wird, damit das, was du eben gut findest, damit sich das Gericht kann in einer verbalen Interaktion, in einem Austausch kann ein eigenes Bild schaffen.
Es kommt darauf an, welche Brille ich anhabe. Wenn ich die rechtsstaatliche Brille anhabe und möglichst hochqualifizierte Urteile will, wo wirklich Fakten basiert sind, dann würde ich das wählen. Als Staatsbürger. Als Verteidiger sieht das unter Umständen anders aus. Und ich habe eine traurige Erfahrung gemacht in einem anderen Kanton als im Kanton Zürich, wo man wirklich auf einem, man kann es nicht anders sagen, oberlausigen, offensichtlich wissenschaftlich nicht genügenden Gutachten weitreichende Konsequenzen gesprochen hat und das katastrophale Gutachten, also aus Wissenschaft, inhaltlich kann ich es gar nicht beurteilen, aber einfach methodenkritisch nicht genügende Gutachten, ist bis ins Bundesgericht oben geschützt worden. Trotz Antrag, man soll den Gutachter befragen, man soll den von Schranken hören. Also das war eben nicht so, wie du jetzt das argumentierst. Und ich hätte noch so, es wäre mir noch so recht, du hättest recht.
Ich bin eben in dieser Frage ein gebranntes Kind. Ich habe eher so jetzt rückblickend im ersten Drittel bisher, also nach 5 Jahren Beruf, habe ich das einmal gemacht, habe ich einen bekannten Gutachter vor Schranken den Antrag gestellt, der ist sofort abgenommen worden, man hat einen Anspruch darauf, ich Belastungszeuge, man hat einen Anspruch darauf, ich bleibe jetzt bei dieser Haltung und habe mich sehr gut darauf vorbereitet, habe mich wahnsinnig kundig gemacht, habe auch im Bekanntenkreis Leute gehabt, die wir haben können, gewisse Sachen verstanden haben in den ganzen Testungen und so. Bei der TI habe ich mich vorbereitet und nicht einmal ansatzweise eine Chance gehabt, irgendetwas zu bewirken, sondern ganz im Gegenteil. Die gutachterlichen Schlussfolgerungen haben sich für meinen Klienten übelst zementiert und im Nachhinein, wir haben sie von Entscheid schon gehabt, im Nachhinein ist das der falsche Entscheid gewesen.
Ist das wirklich so? Also weißt, man muss ja auch nicht die Vorstellung haben, okay, ich lasse den Gutachter kommen und zerpflücken in einem Kreuzverhör. Es geht ja gar nicht um das, sondern es geht um besseres Verständnis von dieser entscheidenden Grundlage für ein späteres Urteil.
Gut, ich habe natürlich den Hut vom Verteidiger angehabt, nicht den Hut vom Staatsbürger.
Nein, aber ich würde mir eben auch als Verteidiger mitunter wünschen, ich könnte einen Dialog führen. Ich habe nicht einfach etwas Schriftliches, das mir vorliegt, sondern habe doch immer 2, 3, 4 Punkte, wo ich sage, wie meinst du das genau? Aber natürlich, du hast recht, das ist wieder die Blackbox-Zeugenbefragung, wo der Klient unbedingt will, dass man einen Zeugen benennt, oder? Weil du eben nicht vorab kannst in die Interaktion gehen, weisst halt nie, was dann hinten rauskommt. Und ja, dann ist es halt eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Aber die Vorstellung, ich gehe jetzt da den Habermeyer zerpflücken, ist natürlich unmöglich, oder?
Genau, die sind rhetorisch dermassen stark.
Ja, und auch inhaltlich. Aber das gibt ja dann doch auch wieder ein Bild und ein Vertrauen ins Gutachten. Weil es sind eben nicht alle so super Koryphäen und so rhetorisch stark und so selbstbewusst im Auftreten, wie die, die wir jetzt vor Augen haben. Und zudem ist es ja einfach auch spannend, einem Habermeyer zuhören und von ihm erklären. Ich glaube, als Verteidigung, eben, es ist ein sehr weites Feld, es ist ein sehr anspruchsvolles Feld. Ohne Weiterbildung geht es nicht. Und nur schon auch einmal sich Gedanken machen, was muss so methodisch in so einem Gutachten drin sein, dass eben wissenschaftlicher Standards genügt oder dem heutigen Stand der Lehre. Oder dass man vielleicht einmal so einsteigt, sich einmal die Erkundung macht, was muss da alles drin sein, dann die wichtigsten Instrumente kennt und dann hilft dann halt die Erfahrung, weil man ja vorzu wieder über Gutachten stolpert, wo man sich dann halt wirklich damit muss auseinandersetzen. Und es gibt ja da fängt aus sehr gute Fachliteratur, wo man auch als Jurist gut kann lesen.
Einverstanden. Wünschenswert wäre zusätzlich, dass Verteidigungen, gerade die amtlichen Verteidigungen, eine gewisse Sicherheit hätten, wenn es um die Rückerstattung von so Drittkosten geht, wenn es da grosszügiger wäre oder gar mit Pauschalen macht, dass man einfach sagt, also bei einem forensisch-psychiatrischen Gutachten, wo es um einen 59er geht, hat man 3'000 Stutz auf sicher, da wird nicht gross hinterfragt, wenn man das fremd gibt, übrigens gleich wie bei digitaler Forensik oder sonst immer mehr spezialisierte Themen und Materien, wo natürlich der Strafverfolgungsapparat wesentlich größere Ressourcen hat und ständig kann auf entsprechende Spezialisten zurückgreifen.
Das fände ich einen sehr guten Punkt, dass wir da als Fachkunde auch ins Boot holen können. Und eben als Einstieg empfehle ich das Buch, falls das jemand interessieren würde. Das heisst Strafrechtspsychiatrie, Psychologie, geschrieben von Thierry Urweiler, einem Jurist, einem Jérôme Indras, am Henning Hachtel und dem Marc Graf. Also ganz grosse Koryphäe, die da ein sehr gut verständliches, umfassendes Werk vorgelegt haben. Kennst du das Buch? Das ist super.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.